Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir wollen gleich wissen, was die Autorenvereinigung PEN eigentlich noch leisten kann nach der tiefen Krise, die letztes Jahr begonnen hat. Dann fragen wir, lohnt es sich eigentlich noch, Verdis Aida zu inszenieren? Und wir schauen uns neue gute Serien an. Unter anderem und noch einiges mehr. Gelegenheit, an dieser Stelle mit Ilja Trojanow zu reden. Renommierter Reiseschriftsteller, Herausgeber, Essayist, ein Mann, der dem PEN-Zentrum Deutschland die Treue hält, also dem deutschen Zweig dieses alteingesessenen Autorenclubs, der für weltweit verfolgte Kolleginnen und Kollegen kämpft und zahlreiche Programme dazu betreut, unter anderem Writers in Exile. Gerade ist Jahrestagung in Tübingen des Deutschen PEN, die erste nach dem Skandal im letzten Jahr und der Abspaltung. Bevor wir aber mit ihm reden, hören wir, wie der neue Präsident des Deutschen PEN, José Oliver, seine Wünsche bei uns heute so formuliert hat.
Der PEN muss einfach präsenter werden. Diese Tagung darf sich nicht auf anderthalb Tage beschränken und auf die Mitgliederversammlung, sondern über die Poesie, über die Literatur müssen die Inhalte des PEN auch vermittelt werden, weil da steckt die größte Kraft des PEN.
So, und jetzt Ilja Trojanow. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ist die erste PEN-Tagung. Wir müssen erst einmal über den PEN selber reden. Die erste PEN-Tagung nach dem Eklat vom letzten Jahr, als sich eine Gruppe um Dennis Yücel zu PEN Berlin abspaltete unter großem, großem Streit. Was erhoffen Sie sich jetzt von diesem Treffen in Tübingen?
Das Entscheidende ist, dass der PEN sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit den Themen, die dem PEN zentral sind. Das sind die Themen, die Freiheit des Wortes, es ist natürlich die Unterstützung von verfolgten Autorinnen und Autoren, einerseits die im Exil sind, also bei uns, andererseits in den verschiedenen Ländern, in denen sie zunehmend Unterdrückung und Repression erfahren. Es ist sehr wichtig bei so einer Organisation, dass man wegkommt von internen Querelen und wieder das Augenmerk richtet auf das Wesentliche.
Aber das Bild, was der PEN zumindest im letzten Jahr abgegeben hat, das war ja kein besonders gutes. Und es gehört ja dann auch zu einer Vereinskultur dazu, dass man zumindest nach außen hin dort schon eine gewisse Stabilität signalisiert. Gerade wenn man auch anderen Autorinnen und Autoren helfen will, ist es ja auch eine Vertrauensgrundlage, die man braucht. Also was erhoffen Sie sich jetzt ein Jahr nach dem Eklat von Gotha jetzt in Tübingen? Was sollte der PEN anders machen, neu machen, vielleicht auch nochmal sich weiter verändern?
Es erscheint mir wichtig, zwei Sachen nicht zu vermengen. Es gibt natürlich einerseits den Clash der Egos. Das ist etwas, was ja nicht nur den PEN betrifft. Wir leben in Zeiten, in denen die Selbstdarstellung wichtiger wird, Egomanie um sich greift. Das hat leider auch den PEN ergriffen und auf beiden Seiten gab es halt Köpfe, die sich selber wichtiger waren als die gemeine Sache. Das sollte man aber nicht vermengen mit der Tatsache, dass über die Jahre hinweg der PEN und weiterhin sehr, sehr nützliche Arbeit macht. Das heißt, es gibt eine institutionelle Kontinuität und Stabilität, die für Menschen ganz wichtig sind. Heute saß ich neben Baktash Sherwash aus Afghanistan. Sein Bruder wurde von einer Bombe zerfetzt. Mit seinem Vater musste er fliehen und beide sind hier untergebracht. Und wenn Sie so einem Menschen in die Augen schauen und wenn er erzählt, wie existenziell notwendig für ihn die Unterstützung durch den PEN ist, dann erkennen Sie klar, was das Existenzielle ist. Und das wäre meine Hoffnung. Meine Hoffnung wäre, dass wir tatsächlich von einem Verein, sagen wir mal, der Eitelkeiten, die teilweise zutage treten, wieder uns zurückverwandeln und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, in einen Verein, der eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt, weil, das kann man nicht oft genug betonen, es ja nicht nur um eine kleine Gruppe von Menschen geht, nämlich jene, die Bücher schreiben, sondern wir sind ja Teil einer demokratischen Kultur, ohne dass es ein florierendes Denken, Reflektieren, Schreiben und Publizieren gibt, fehlt ein wesentlicher Teil einer Zivilgesellschaft. Und insofern ist der PEN, glaube ich, wichtiger als jetzt nur eine Interessensgemeinschaft einer klitzekleinen Gruppe von Menschen.
Ist es vielleicht sogar gut, dass es jetzt einen zweiten PEN in Deutschland gibt?
Naja, ich denke mir, das muss die Abspaltung in Berlin erstmal selber belegen oder beweisen. Die müssen sozusagen eine Aktivität entfalten, die man dann respektieren und beachten kann. Wenn sie es tun, dann könnte man natürlich argumentieren, naja, dann gibt es halt zwei starke Verbände. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie sich es jetzt weiterentwickelt.
Aber jetzt mal unabhängig von den Querelen und von den Eitelkeiten, die zurückgedrängt werden müssen, wie Sie es beschrieben haben, von den Egos, die vielleicht dort zu stark sind, der PEN selbst. Natürlich sehr beeindruckende Programme, die schon vielen Autorinnen und Autoren geholfen haben, überhaupt keine Frage. Aber wie ist die Wirkmächtigkeit dieses Pen? Es scheint also viele von außen durchaus wohlgesonnene Kritikerinnen und Kritiker sagen, naja, ein bisschen angestaubt vielleicht, ein bisschen altbacken. Sollte der Pen sich modernisieren?
Die Modernisierung müsste darin bestehen, dass man die großen Gefahren für das freie Wort hier bei uns erstmal anschaut. Wir sind ja vor allem verantwortlich für Deutschland und nicht für Türkei oder Myanmar. Und da, glaube ich, könnten wir gerade eine starke aktuelle Präsenz entfalten, indem wir mehr kommentieren und uns mehr einmischen bei dem Thema Digitalisierung. Das heißt, die Tatsache, dass wir es im digitalen Raum mit unglaublich starken Monopolisten zu tun haben, 6 Firmen, die eigentlich fast alles kontrollieren, und die Art und Weise, wie deren Profitgeleitetheit im Gegensatz zu einem möglichen Gemeinwohl tatsächlich zu etwas führt, was man inzwischen Shrinking Spaces auf Englisch nennt, das heißt einengende Räume, in denen bestimmte Diskursformen, also das Negative, das Beschimpfende, das Abfällige, dominieren, weil sie mehr Klicks bekommen, und andere Formen des demokratischen Diskurses zunehmend unter die Räder geraten. Da, glaube ich, könnten wir als kompetentes Gremium, weil es sind ja viele Leute bei uns, die sich mit solchen Themen auch professionell beschäftigen müssen, könnten wir eine wichtige Warnfunktion erfüllen und zeigen, wie sehr die Entwicklungen im Digitalen unsere Demokratie gefährden.
Also Sie würden sich da mehr Regulierung wünschen?
Die Frage ist, was man unter Regulierung bezeichnet. Ich denke mir, dass es mit einer Demokratie unvereinbar ist, dass man solche Monopolisten hat in dem Bereich Kommunikation, öffentliches Gespräch. Und ich denke mir, dass unsere Gesellschaft viel besser wäre, wenn diese Plattformen dem Gemeinwohl unterstellt wären, wenn sie als Allmende organisiert werden.
Wie könnte das aussehen? Wie könnte so eine allgemeinwohlorientierte digitale Plattform aussehen?
Naja, es könnte zum Beispiel so etwas sein wie das Öffentlich-Rechtliche, also, bei dem wir uns ja gerade hier unterhalten. Also es könnte sozusagen Strukturen sein, die tatsächlich nicht nur eine Profitgier unterstellen, sondern bei dem es einen gesamtgesellschaftlichen Kultur-, Bildungs- und Politauftrag gibt, der im Mittelpunkt steht und der tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgergremien, Räten und so weiter geleitet oder zumindest kontrolliert wird. Und was man natürlich nicht vergessen darf, der einem täglichen Diebstahl Riegel vorsetzt, nämlich dass unsere Daten von diesen Monopolisten in ungeheuerlicher Art und Weise ständig abgeschöpft und missbraucht und instrumentalisiert werden.
Wen meinen Sie mit den Monopolisten? Meta, Google?
Ja klar, das kennt man. Also Meta, Google, Twitter, das sind insgesamt weltweit nur 6 Firmen. Bei TikTok, weil es chinesisch ist, gibt es jetzt eine gewisse kritische Haltung, aber natürlich viel zu wenig bei den anderen.
Und das halten Sie, was Sie gesagt haben, ich sag mal so eine öffentlich-rechtliche digitale Plattform der Diskussion, das halten Sie für realistisch? Das wäre ja auch etwas, was vielleicht auf EU-Ebene geregelt werden müsste. Ist das auch nur ansatzweise realistisch oder ist das einfach nur, ja, vielleicht eine Metapher oder eine Art Traumwelt, die sozusagen vielleicht hilft bei der Debatte?
Der Realismus hängt vom politischen Willen ab. Vieles erschien unrealistisch. Abschaffung der Sklaverei, Wahlrecht für die Frauen, 1000 andere Sachen haben die Leute den Kopf geschüttelt. Nach jahrzehntelangem Kampf, Widerstand und dann politischem Willen, veränderten politischen Willen, wurde es dann realistisch. Es gibt nichts, was per se unrealistisch ist. Es hängt von unseren gesellschaftlichen Schwerpunkten und Prioritäten ab.
Gleichzeitig erleben wir ja, dass Autokratien auf dieser Welt zunehmen, dass Demokratie es immer schwerer hat, Freiheit es auch immer schwerer hat. Auch autokratische Parteien innerhalb der Europäischen Union bekommen ja immer mehr Zulauf, also praktisch vor unserer Haustür. Es ist ja der Pen Deutschland, der Sie da trifft, Sie haben es ja gesagt, der sich ja um Deutschland kümmert oder ja, sozusagen, wo das einfach wichtig ist. Was kann der Pen Deutschland da tun?
Da kann der Pen tatsächlich nur individuell hinweisen, indem wir zum Beispiel jemanden wie Tsitsinga Dangaremba, Friedenspreisträgerin, bei ihrem Prozess in Simbabwe unterstützt haben und jetzt ist sie zu unserer Freude freigesprochen worden. Ich habe sie als junger Mann übersetzt, insofern habe ich da eine besondere Beziehung. Aber ansonsten darf man natürlich den Einfluss des PEN nicht überschätzen. Wir können natürlich ein bisschen öffentlichen Druck auf die EU ausüben. Die EU macht ja immer wieder dieselben Fehler, dass sie irgendwelche faulen Kompromisse mit Autokraten macht. Ich komme gerade aus Sarajevo und da wird sehr viel diskutiert, dass die EU in erschreckender Art und Weise meint, einen autokratischen Herrscher wie Vukic in Serbien und die Rechtsnationalen in Kroatien irgendwie zähmen zu können, indem man sie unterstützt oder gewähren lässt, indem man ihnen Geld gibt. Da braucht man einfach mehr Profil und mehr Prinzipientreue von der EU. Wir haben eine Kultur, eine EU-Kultur der Heuchelei, würde ich sagen, die immer wieder mit zweierlei Maß misst. Und das nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen in Ländern, in denen die Repression zunimmt, immer als sehr problematisch wahr. Das heißt, wir hierzulande müssen dafür sorgen, dass unsere Regierungen endlich sich halten an jene Menschenrechtsversprechen und ethischen Prinzipien, die sie propagieren.
Macht Ihnen da auch der Blick auf die Stichwahl in der Türkei in dieser Hinsicht Angst?
Na, wir hoffen natürlich alle, dass Erdogan verliert. Natürlich war das Ergebnis heute nicht erfreulich. Wir haben mehrere Kollegen, also viele Kolleginnen, die dort im Gefängnis sind, wirklich für nichts anderes als freie Meinungsäußerung, die wir unterstützen. Und selbstverständlich wäre das eine unglaublich gute Nachricht, wenn das Regime Erdogan überwunden werden würde.
Das sagt Ilja Trojanow, Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland, der auf dem Weg ist zur Tagung, zur diesjährigen Tagung, die in diesen Tagen in Tübingen stattfindet. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Und wir bleiben einfach noch in Italien und kommen zu einer Oper, die eigentlich in jeden vernünftigen Opernspielplan gehört. Aber eine gute, eine moderne Fassung, wenn es geht. Aida von Verdi. Oft genug werden ja auf den Bühnen noch uralt Inszenierungen gezeigt, aber das wollte München, die Staatsoper jedenfalls, nicht und legt jetzt also neu auf. Die Aida, inszeniert von Damiano Micheletto und gesungen die Titelpartie von Elena Stikina. Aus der Inszenierung der Aida an der Münchner Staatsoper, für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs, der direkt aus dieser Premiere kommt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Aida, also eine äthiopische Sklavin in Ägypten, die ja zwischen der Liebe zum Pharaosohn Radames und ihrer Heimat hin und her gerissen ist. Wie genau wird diese Figur erzählt?
Sie wird erzählt schon im Grunde genommen fast traditionell, was jetzt diese Konflikte betrifft. Also Damiano Micheletto bietet schon eine Psychostudie. Es sind ja diese drei Rollen dort, Aida, Amneris und Radames. Und dieses Dreiergeflecht, das zeigt er sehr genau. Da kommt allerdings dann schon mein Einwand. Er zeigt es in einem Setting, das, wenn ich es jetzt erzähle, sehr plausibel zunächst wirkt. Aber die Details sind es dann. Also wir haben eine Sporthalle, die offenbar eingestürzt ist, wo also Krieg herrschte. Da haben sich Leute versammelt drin, vermutlich Geflüchtete. Man hat so Löcher oben in dieser Halle, immer wieder Rust, fällt da auch Rust dann herunter. Und um das zu spoilern, am Schluss, im zweiten Teil der Inszenierung, ist dann die Hälfte oder drei Viertel dieses Raumes voll mit Asche. Darin spielt das Ganze jetzt und das ist erstmal so ein Nichtort, der ist irgendwo Gegenwart und irgendwie dann auch so ein bisschen surreal, abstrakt fast schon. Erstmal eine interessante Bildidee. Was mein Problem ist, ist die Personenführung und sind so einige Details, die Micheletto da einfügt.
Aber das erinnert dieses Setting, was Sie gerade beschreiben, erinnert natürlich schon an aktuelle Kriegs- und Flüchtlingssituationen.
Das erinnert total daran. Was er dann halt macht, ist, was da auch noch konkret dazu passt, zum Beispiel der Triumphmarsch. Das ist natürlich immer die Frage, wie wird sowas inszeniert, gerade eben heutzutage. Und das ist erstmal auch eine gute Bildidee. Das sind nämlich alles andere als triumphalistische Dinge, die da passieren, sondern es kommen Veteranen im Rollstuhl, auf Krücken, die kommen alle mühsam über die Bühne geschlurft und oder gefahren und bekommen dann Abzeichen. Einer schmeißt auch diesen Orden dann wütend weg. Das ist auch eine Bildidee, die passt total. Das ganz Komische daran ist, es ist so eine wahnsinnige Lähmung über diesem Ganzen. Also die laufen halt dann 10 Minuten da über die Bühne und es gibt ein paar Kinder, die spielen auch dann in diesem Schutt, in dieser Asche. Aber das ist alles so ausgepuzzelt und eben so wahnsinnig langatmig erzählt. Das ist eigentlich mein wesentlicher Einwand und am Schluss gibt es dann doch ein Kitschbild in der Grabkammer. wo dann ja Aida und Radames sterben da und Neris ist da vor dieser ganzen Szenerie positioniert, kniend, weinend und das Paar, das also jetzt dem Untergang geweiht ist, wird plötzlich umgeben von Leuten, von Liebespaaren und von Leuten mit bunten Luftballons, die da zeitlupenhaft irgendwie herumstehen und das ist dann schon ein Kitschende, was ein bisschen gebrochen wird dadurch, dass Aida dann ja zwangsverheiratet wird, überraschenderweise noch plötzlich. Und dann ist der Vorhang zu und es bleiben zwar nicht ein paar Fragen offen, sondern es ist eher dann, wenn man so will, zu plakativ, finde ich letztlich.
Also ja, das Kriegerische, das Militärische ist das eine in Aida. Dann gibt es noch viele andere Dinge, die wichtig sind für diese Oper, das Religiöse, aber auch die immensen sozialen Unterschiede. Wie wird das deutlich?
Die sind eigentlich ziemlich eingedampft. Also das Religiöse spielt gar keine Rolle. Auch diese Priesterkaste, die ja keine gute Rolle spielt in diesem Stück, das ist in dieser Inszenierung irgendwie ja, auf einer Ebene erzählt. Eigentlich sind diese Figuren alle ähnlich, alle sind irgendwie böse, alle sind irgendwie, haben ihre Probleme und da, finde ich, kann man und muss man in diesem Stück einfach mehr Funken rausschlagen und eben die unterschiedlichen Gruppen auch deutlicher noch voneinander trennen und das verschenkt diese Inszenierung doch halt.
Wie hat Sie das musikalisch überzeugt? Fangen wir mal an mit, also ich meine, ich glaube, wir haben schon die drei wichtigen Partien erwähnt, ne? Aida, Amneris und Radames. Wie haben Sie die drei überzeugt?
Also fantastisch, Amneris Anita Rachvelishvili. Wir haben ja unlängst die Sängerin Grace Bunbury verabschiedet, die gestorben ist. Und die hatte ja eben beide Partien gesungen, Sopran und Mezzosopran. Das hätte ich mir ehrlich gesagt heute auch gewünscht, denn was Rachvelishvili hier wirklich macht, ist fantastisch in jedem Moment. Das ist eine unglaublich tolle Tiefe, ein strahlender Klang, während die Elena Stikina als Aida, ich kenne die Sängerin ganz gut, aber ich muss sagen, das war immer wieder ein leichtes Wobbeln in der Stimme. Durchaus problematisch. Stikina hat sich am Ende allerdings beim Applaus verbeugt, hat sich hingekniet, hat den Bühnenboden der Staatsoper geküsst. Also das ist auch dann so ein altes Opernritual, was ich auch ein bisschen extrem fand. Für diese finde ich nicht ganz so dolle Leistung. Und Radames Brian Yekdi, wenn ich ihn richtig ausspreche, Amerikaner, den ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, der macht das technisch gut, aber es ist eine sehr monochrome Stimme. Es ist sehr laut, es ist sehr eindimensional. Eigentlich ist es im Wesentlichen Amneris, die mich da wirklich voll und ganz überzeugt hatte. Und Daniele Rustioni am Pult des Bayerischen Staatsorchesters, der ist ja erster Gastdirigent und das ist ein extrem teilweise lauter und aber sehr, sehr dynamischer Verdi-Klang. Er hat einen Kraft- und Klangstrom, der sich wirklich durchzieht und aber dazu eben als Nuancen immer so Unterströme, die da auch noch mitlaufen. Also ich finde das ein sehr, sehr gutes, vielschichtiges Dirigat. Es gab in der Pause schon einige Buß, am Schluss auch. Man weiß nicht genau, an wem jetzt die, naja, am Schluss weiß man schon, wem die Buß galt, nämlich dem Regie-Team. In der Pause dachte man, vielleicht hat der ein oder andere doch ein Problem auch mit dem Dirigat. Das ist durchaus eigenwillig, aber das löst sich eben sehr von so traditionellen Hör- und Lesarten wie etwa bei Riccardo Muti und solchen Dirigenten. Also das hat mir musikalisch vom Orchester wirklich exzellent gefallen.
Verdis Aida also in einer neuen Inszenierung an der Münchner Staatsoper in der Regie von Damiano Micheletto und in der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni, für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir bleiben einfach noch ein bisschen in München. Was der Tanz im August in Berlin ist, das ist das Tanzfestival mit dem offensichtlichen Namen Dance in München. Eine der wichtigsten Plattformen für Tanz in Deutschland. Seit Ende der 80er gibt es das jetzt schon. Und wir sind gerade mittendrin. Bis zum Wochenende geht es noch. Elisabeth Nehring ist auch für uns in München und beobachtet dort dieses Festival. Und reden wir doch vielleicht mal erstmal über die Eröffnungsproduktion. Das ist ja immer so ein Zeichen, was man setzt zu Beginn eines Festivals. Eine Uraufführung des Choreografen Moritz Ostruschniak mit seiner Produktion Rabbit Hole. Also ja, über die Untiefen des Netzes, Kaninchenbau sozusagen mit unendlichen Gängen, darauf dürfte sich das beziehen mit dem Rabbit Hole. Was hat er gezeigt?
Ja, also auf den ersten Blick ist das ein, ich würde mal sagen, ganz normales, in Anführungsstrichen, zeitgenössisches Tanzstück. Wir sehen TänzerInnen auf der Bühne, es kommt Musik vom Band, hinten gibt es verschiedene Projektionen. Im Bühnenraum stehen eher simple Bühnenaufsteller, so aus Pappe, ein Mühlstein, eine Silhouette eines abstrahierten Kopfes, eine Hasenfigur und wie gesagt, sechs Tänzerinnen und Tänzer. Aber fast schon in dem Moment, als das Stück beginnt, hatte ich das Gefühl, hier passt so eins nicht richtig mit dem anderen zusammen. Also die Bewegungssprache, die Bilder, die Musik, das alles vermittelt verschiedene Eindrücke, die aber nicht wirklich zusammengehören. Und das war ganz lustig, weil ich ja am Donnerstag in der Uraufführung saß und ich war wirklich froh, dass ich nicht am selben Abend die Fazitbesprechung hatte, weil ich dachte, ich muss mir erstmal richtig viel Gedanken machen, wie ich das beschreiben soll, weil ich schlichtweg keinen Ansatzpunkt finde, zum Beispiel diese Bewegungssprache wirklich gut zu beschreiben. Das geht über vom Ballettschritt in Kicks oder Zuckungen, aber in einer Geschwindigkeit, in der sich kaum ein Eindruck einstellt, den ich verbal einfangen kann. Und immer gibt es schon wieder was Neues. Und so ist es nämlich auch mit der Szenenabfolge, der Musik und der visuellen Ebene. Also wir sehen so Ausschnitte aus Stichen von Dürer, Tarotkarten, aber auch Computeranimationen, die da an unseren Augen vorbeifließen. Wir hören einen zerschredderten Walzer von Johann Strauss, aber auch elektronische und Popmusik. Also es scheint, als ob uns Moritz Ostruschnek durch ein Rabbit Hole, ein Kaninchenloch, hat fliegen lassen und wir fallen ständig von einer neuen Szenen- und Bewegungsfantasie in die nächste und es ist so ein bisschen wie ziellos im Internet, sich zu bewegen.
Diesen Eindruck hatte ich jetzt gerade, als ich ihn zugehört habe. Das könnte ja erst einmal zu dieser wirklich immensen Unübersichtlichkeit des Netzes passen. Ist das vielleicht Zeichen dafür, uns ästhetisch zu irritieren, uns durcheinander zu bringen, sogar eine versierte Tanzkritikerin wie Sie noch einmal durcheinander zu bringen? Das würde ja zu dem Chaos, was das Netz ja auch ist, letztlich passen, oder?
Absolut, absolut. Und das ist auch das Ziel. Ich finde auch, dass Moritz Ostruschnek das wirklich ins Extrem getrieben hat, unterschiedliche, widersprüchliche Elemente zusammenzubringen und damit genau, Stichwort Unübersichtlichkeit, das zu erzeugen. Und es erzeugt eben auch eine ganz besondere Wirkung. Ich sag mal für mich als Kritikerin die Herausforderung, diese ganze Sache eben in Worte zu fassen. Aber ich hatte auch so ein fast das Gefühl des Ungreifbaren, des immer zu scheiternden Versuches, irgendwie eine Bedeutung zu greifen, die dann aber irgendwie wieder verflogen ist. Und das wiederum hat wirklich damit zu tun, und jetzt wird's interessant, wie Moritz Ostruschnek seine Choreografie kreiert. Es ist nämlich alles gesampelt. Die Tänzerinnen und Tänzer haben die Aufgabe bekommen, sich eine sogenannte Playlist mit jeweils 3 Sekunden Bewegungen aus verschiedenen Videos herauszuarbeiten und diese kurzen Sequenzen dann zu lernen und dann eben alles zusammenzubringen. Und auf diese Weise entsteht dann diese Art von Tanz. Und wir hören mal, was Moritz Ostruschnek selber dazu sagt.
Für mich war das sehr interessant, weil ich gemerkt habe, dass dieses Material einen ganz eigenständigen Charakter gekriegt hat, einen ganz absurden, weil die Tänzer oder die Tänzerinnen halt alle 3 Sekunden sozusagen die Stilistik, die Texturen ändern mussten, sozusagen. Es war total absurd, eigentlich fast schizophren. Aber was für mich daran interessant war, dass ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen diese Internetlogik wiedergespiegelt hat, so dieses Scrolling oder dieses Swiping, das ist auch immer so eine, die Aufmerksamkeitsökonomie sozusagen.
Genau, und hier beschreibt er eben diesen Effekt, dass diese Erfahrung, die wir in den digitalen Medien machen, nämlich, wie er sagt, das ständige Switchen, Scrollen, neue Inhalte, neue Angebote, dass das auf eine andere Ebene, nämlich die des Tanzes, übertragen wird. Und darin liegt für mich schon ein sehr konsequenter und auch spannender Ansatz von Choreografie, der mich herausgefordert hat.
Also Moritz Ostruschnek, der Choreograf, hat das Tanzfestival Dance in München eröffnet mit seiner Produktion Rabbit Hole, also dem Kaninchenbau mit diesen unendlichen Gängen über die Untiefen des Netzes, diese Choreografie. Und dann noch, Elisabeth Nehring, dieses Festival in München hat ja auch immer einen Länderschwerpunkt, in diesem Fall Kanada. Wie zeigt sich das?
Ganz genau. Kanada ist dieses Mal ein Länderschwerpunkt. Es gibt hier natürlich auch die großen Namen. Marie Chouinard zum Beispiel ist ja eine der wichtigsten Vertreterinnen des zeitgenössischen Tanzes. Sie ist hier mit einem sehr bunten, sehr energetischen Stück. Aber vor allen Dingen kam aus Kanada an diesem Eröffnungswochenende eine wirklich fantastische Tanzproduktion, The Pretty Things von Catherine Godet, die ich unbedingt noch mal sehen würde, wenn ich es könnte. Das sind 5 TänzerInnen auf der Bühne, so ich sag mal ganz ohne alles, ja, nur in engen sportlichen Anzügen. Und sie beginnen ganz klein, nur mit Bewegungen der Arme und Hände und steigern sich langsam in Sprünge, in Drehungen. Das alles ist ganz minimalistisch und so ausgeführt, dass man die Unterschiede der Körperlichkeiten und Charaktere sehr gut beobachten kann. Und dazu gibt es eine Musik, die hochsuggestiv, geradezu hypnotisch ist und zugleich wie eine meditative Klammer wirkt.
Musik.
genauso repetitiv und sich dabei auch im Detail doch immer wieder verändernd wie diese Musik, so ist das auch mit dem Tanz. Und diese TänzerInnen, die bewegen sich eine Stunde ohne Pause und wir schauen ihnen wirklich bei dieser unglaublichen körperlichen Verausgabung zu und werden dann gleichzeitig irgendwie in sowas Hypnotisches reingezogen. In meiner Vorstellung war sogar so, dass von den Fünfen eine aufhören musste. Es wurde vorher auch angesagt, weil sie sich verletzt hatte. Aber es hat dem Stück überhaupt keinen Abbruch getan. Also ich war hochgradig fasziniert davon.
Ich merke schon, dass die Begeisterung etwas eindeutiger bei dieser Choreografie, als wenn Sie von Moritz Ostroschnack gesprochen haben, von seiner Eröffnung dieses Tanzfestivals Dance in München, Catherine Goudet, also The Pretty Things. Ich höre da aus Ihren Worten ein vielfältiges Eröffnungswochenende, wo aber noch vielleicht einiges zu erwarten ist bei diesem Festival in den nächsten Tagen. Was für eine Ausgabe ist dieses Jahr bei diesem Festival? Was würden Sie sagen?
Also auf jeden Fall eine sehr starke. Es ist Nina Hümpels letzte Ausgabe. Nina Hümpel ist die Festivalkuratorin seit 2012 und natürlich vor 2 Jahren. Das ist ein biennales Festival, wurde schon wieder Corona, musste fast alles geopfert werden und in den digitalen Raum verlegt. Dieses Jahr also wirklich ein ganz großes analoges Festival mit unheimlich vielen Angeboten, die man auch ohne Ticket wahrnehmen kann. Ich glaube, das war hier auch ganz wichtig. Und es gibt natürlich mit der Muffathalle am Deutschen Museum in München den örtlichen Schwerpunkt des Festivals, aber Tanz in der ganzen Stadt. Wieder auch diese berühmten Dance-History-Touren, wo man sich auf die Spuren der Tanzgeschichte Münchens machen kann, die ganz spannend ist. Also genauso wie Sie gesagt haben, ein sehr breit aufgestelltes Tanzfestival, von dem ich hoffe, es noch bis zum Ende sehen zu können. Also wirklich ein tolles Festival.
Und vor allem eins mit einem offensichtlichen Namen, wo man sich nicht fragt, worum es geht. Dance heißt es nämlich. In München läuft es gerade noch bis zum Wochenende. Die ersten Tage für uns verfolgt hat Elisabeth Nehring. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Oliver Thoma.
Die ARD hält trotz des erneuten schlechten Abschneidens an einer deutschen Teilnahme am Eurovision Song Contest fest. Man sei jedes Jahr mit großer Freude dabei und das bleibe auch so, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Deutschland sei ein vielfältiger und innovativer Musikmarkt. Es gebe keinen Grund, nicht wieder anzutreten. Der deutsche ESC-Beitrag war beim Finale am Samstag auf dem letzten Platz gelandet. Es war der 7. letzte oder vorletzte Platz seit 2015. Der Deutsche Musikrat empfahl der ARD eine Kreativpause bei der Veranstaltung. Es brauche keine zweitklassige Show. Die ARD solle stattdessen Mittel umverteilen, um so etwa Kulturprogramme und Rundfunkorchester zu erhalten. Die Ermittlungen zum Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe gehen auch nach dem Prozess gegen 6 Beschuldigte weiter. Im Fokus stehe dabei, dass es noch einen nicht identifizierten Beteiligten gebe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach gibt es auch zum Verbleib der restlichen Beute derzeit keine weiteren belastbaren Hinweise. Trotz der Rückgabe der meisten gestohlenen Schmuckstücke, der Geständnisse und Befragungen von 4 der 6 Angeklagten aus dem Berliner Remo-Clan seien viele Details zur Aufklärung des Falles offen. Die Urteilsverkündung vor dem Landgericht Dresden wird morgen erwartet. Die Akademie der Künste kann die Zeitschrift Sinn und Form wieder herausgeben. Dafür beschloss die Mitgliederversammlung eine Änderung ihrer Satzung, wie die Akademie in Berlin mitteilte. Hintergrund ist ein Urteil des Landgerichts Berlin, das nach einer Klage der Zeitschrift Lettres Internationales und ihres Herausgeber Frank Berberich formale Hindernisse für die Publikation von Sinn und Form gesehen hatte. Die Akademie der Künste hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Dauer des weiteren Verfahrens ist offen, aber im Juli soll regulär das diesjährige Heft 4 wie gewohnt erscheinen. Anlässlich des Jahrestags der Revolution von 1848-49 will das Bundesarchiv alle seine Unterlagen dazu digitalisieren und online stellen. Mit dem Schritt senke man die traditionellen Hürden bei der Benutzung originaler und einmaliger Archivquellen, teilte die Behörde in Berlin mit. Es handele sich um rund 500.000 Seiten. Knapp die Hälfte davon ist demnach schon jetzt verfügbar. Die übrigen Dokumente sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Zu den Papieren gehören Sitzungsprotokolle der Deutschen Nationalversammlung, die am 18. Mai 1848 eröffnet wurde, ebenso wie Akten der Reichsministerien. Die Ergebnisse zeigten, gegen welche Widerstände und Hindernisse diejenigen kämpfen müssen, die sich für Freiheit und Mitbestimmung einsetzen, erklärte der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Übrigens immer auch unter deutschlandfunkkultur.de. Theater kann ja auf konkretes Unrecht hinweisen. So tut es auch eine indische Theatertruppe, die über die Situation in Tibet erzählt. Eine Region, die China als Teil seines Staatsgebiets ansieht. Kürzlich war bei den Ruhrfestspielen Europapremiere und nun geht es durch weitere Städte mit diesem Stück, das die Tragödie Tibets erzählt, eben durch eine Theatertruppe in Indien, dort wo ja auch die Exilregierung Tibets zu finden ist. Eine Inszenierung, die unter schwierigsten Bedingungen stattfindet. Stefan Kein hat sie gesehen.
Ein buddhistisches Nonnenkloster soll geschlossen werden. Es ist einer der wenigen Orte, an denen die tibetische Kultur noch lebendig ist. Die junge Nonne Desha hat das Gefühl, den letzten Rest an Freiheit zu verlieren. Sie ist verzweifelt und wählt als letztes Mittel des Widerstands den Suizid. Sie zündet sich selbst an. Der indische Dramatiker Abhishek Majumdar erzählt eine dramatische Geschichte mit einer klaren politischen Botschaft. Er will Aufmerksamkeit erregen für das Leiden in Tibet, für die Unterdrückung der Kultur. Vor 4 Jahren wurde sein Stück Palak, übersetzt bedeutet der Titel Vater, in London uraufgeführt, was der chinesischen Regierung nicht gefiel. Der deutsche Theatermacher Harry Fuhrmann erzählt:
Bei der Uraufführung in London ist der Autor täglich beschattet worden von einem chinesischen Agenten. Irgendwann haben sie ihn auch in eine Wohnung gedrängt und haben ihm eine Menge Geld angeboten, wenn er die Rechte an diesem Stück verkaufen würde. Das hat er abgelehnt und er ist tatsächlich ein paar Tage später zusammengeschlagen worden.
In London waren keine Schauspielerinnen und Schauspieler aus Tibet beteiligt. Das hat sich nun geändert. Im indischen Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Exilregierung, entstand eine Neuinszenierung, bei der Harry Fuhrmann zusammen mit dem Leiter des Tibeter Theaters Lakpa Tsering Regie geführt hat. Lakpa Tsering ist schon 1992 nach Indien geflohen. Das Schicksal der Hauptfigur im Stück ist ihm nicht unbekannt. Er selbst hat 2006 beim Besuch des damaligen chinesischen Präsidenten Hu Jintao in Indien versucht, sich zu verbrennen. Lakpa Tsering hat schwer verletzt überlebt.
We are not trying to revenge the enemy, but we are trying to explain them to understand their mistake. With the power of non-violence.
Es geht ihm nicht um Rache, sagt Lakpa Tsering, sondern um die Kraft der Gewaltlosigkeit. Doch ist eine Selbstverbrennung nicht auch Gewalt, die man sich selbst antut? Lakpa Tsering erklärt seine Einstellung aus seinem buddhistischen Glauben heraus.
We are sacrificing ourselves for them without hurting others. That is the highest level of non-violent action. So that's why these feelings, sometimes pain is on our body, but there will be always peace in our mind.
Sich selbst zu opfern sei die höchste Ebene des gewaltfreien Widerstands. Auch wenn der Körper Schmerz empfindet, bleibt der Geist friedlich. Die Aufführung enthält zwar Musik und Gesang, ist aber im Kern pures Sprechtheater, eine gut nachvollziehbare, psychologisch gespielte Geschichte, die in Deutschland natürlich durch Textprojektionen übersetzt wird. Für das Ensemble ist es ein Triumph, auf der Bühne die eigene Sprache sprechen zu dürfen. Olaf Kröck als Intendant der Ruhrfestspiele, Co-Produzent von Palak, findet es dringend nötig, dass Tibet mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Diese Inszenierung zeigt uns das auf eine sehr, sehr eindrückliche Weise, ohne den Zeigefinger zu erheben, ohne uns Vorwürfe zu machen, aber gleichzeitig uns trotzdem in Scham dastehen zu lassen, dass wir immer noch wirtschaftliche Interessen vor Menschenrechtsinteressen stellen.
Nach jeder Aufführung gibt es Diskussionen, an denen sich nicht nur Ensemble und Regieteam, sondern auch Aktivistinnen und Aktivisten beteiligen. Die Aufführungen bei den Ruhrfestspielen waren gut besucht. Es gab Beifall im Stehen. Die Inszenierung scheint ihre Mission zu erfüllen. Tibet braucht, sagt Regisseur und Schauspieler Lakpa Tsering, das Recht, seine eigene Identität zu bewahren. Eine Kultur, die China vernichten will.
We need a right to save our own identity.
Eine bemerkenswerte Theaterinszenierung über die Tragödie Tibets, also jetzt unterwegs in Deutschland. zu erleben, unter anderem in Chemnitz, in Zwickau, in Plauen, in Göttingen, in Baden-Baden und in Hamburg. Stefan Keim hat das Team hinter dieser Produktion getroffen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und ich weiß, es klingt übel, aber es ist so. Schauspielerinnen über 50 haben in Serien meist Klischee-Rollen bekommen. Aber das könnte sich ändern. Zum Beispiel mit zwei Serien, die Simone Schlosser vorstellt. High Desert und Tiny Beautiful Things.
Es sind die kleinen Dinge, die im Leben wichtig sind. So lässt sich die Botschaft dieser Serie wohl zusammenfassen. Ein bunter Luftballon, eine Tüte Pommes oder einfach mal Danke sagen, wenn einem jemand ein Geschenk macht. Das klingt nach Ratgeberliteratur. Genau das ist Tiny Beautiful Things. Zumindest zum Teil. Vorlage ist eine Reihe von Kolumnen. Dear Sugar. Erschienen in einem amerikanischen Online-Magazin. Ihre Autorin, Cheryl Strait, ist die Hauptfigur der Serie. Eine Frau Ende 40, deren Leben, nach eigenen Worten, eine Shitshow ist. Ihr Mann hat sie rausgeworfen, ihre Tochter steckt in der Pubertät und auf der Arbeit in einem Pflegeheim wird sie vorübergehend suspendiert. Da kommt der Job als Kolumnistin gerade richtig.
Jedes Leben ist doch eine verfluchte Shitshow. Die Leute brauchen Hilfe, du hast es selbst gesagt. Mach was aus deinem Leben, mach etwas Wundervolles daraus.
In Hollywood ist Cheryl Strait keine Unbekannte. Berühmt wurde sie durch den Film Wild, der auf ihrem gleichnamigen Roman beruht und ein klassischer Selbstfindungstrip ist. Gespielt wurde sie damals von Reese Witherspoon. Die ist auch diesmal dabei, allerdings nur als Produzentin. Die Hauptrolle hat stattdessen Catherine Hayne. Seit ihren letzten Serien eine Art Expertin für mittelalte Frauen in der Lebenskrise. Ihre Cheryl ist chaotisch, horny und komisch. Und sie ist seit Jahren überfällig für eine Therapie, seitdem ihre Mutter jung an Krebs starb. Die Serie ist ein loses Wechselspiel aus Gegenwart und Rückblenden. Die sind mitunter allerdings etwas rührselig geraten, wie etwa die Episode über ein missglücktes Weihnachtsgeschenk. Gleichzeitig sind diese Zeitsprünge aber ein spannendes Puzzle, aus dem sich Stück für Stück Cheryls Leben zusammensetzt.
Ich bin deine verfluchte Mutter! Okay, tja, ich wünschte, du wärst es nicht.
Was hast du gesagt?
Ich wünschte, du wärst nicht meine Mom.
Warte.
Zugegeben, Tiny Beautiful Things ist weder besonders originell, noch erzählt sie irgendetwas Neues über Mutterschaft und Selbstakzeptanz, was über den durchschnittlichen Instagram-Feed hinausgeht. Und doch macht es Freude, sie anzuschauen. Die Serie ist charmant gespielt, stimmig inszeniert, ausschließlich von Frauen übrigens, und sie ist erfrischend unterhaltsam. Abgesehen davon, in einer Zeit, in der Männer noch immer die entscheidenden Podien besetzen, um von dort aus Frauen zu erklären, wie das Patriarch funktioniert, zuletzt gesehen bei Interneterklärer Sascha Lobo, kann es nicht genug Serien geben wie diese, in denen eine weibliche Hauptfigur genau das zum Einsturz bringt. Denn wenn die Streaming-Welt eins nicht braucht, dann ist es ein weiterer Mansplainer. Das gilt auch für dieses Genre, Krimis. Damit zu Patricia Arquette und High Desert.
Was gibt's da zu glotzen? Verpiss dich jetzt!
Wie so vieles im Fernsehen waren auch Ermittler lange Zeit vor allem eins. Männer. Columbo, Wallander, Derek oder wie sie alle heißen. Klar, es gab immer wieder Ausnahmen. Mord ist ihr Hobby zum Beispiel. Aber so angesagt wie jetzt waren weibliche Detektive wohl noch nie. Nach Pokerface kommt nun innerhalb kürzester Zeit die zweite Serie dieser Art. Diesmal heißt die Möchtegern-Ermittlerin Peggy Newman und wird gespielt von Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette. Und die ist genau die Richtige für diese Rolle. Denn Peggy Newman ist ein wandelndes Pulverfass. Sie ist eine ehemalige Drogendealerin und Abhängige, hat einen Ehemann im Gefängnis und einen Job in einer Westernstadt. Und sie ist in Trauer um ihre Mutter, die sie jahrelang gepflegt hat und die vor kurzem verstorben ist. In diesem Lebenschaos beschließt sie nun also, dass es eine gute Idee wäre, nochmal einen komplett neuen Job anzufangen.
Sei Montagmorgen um 9 hier.
Ich stehe aber nicht vor 11 auf.
Die Erwartungen an High Desert sind hoch, denn erneut hat sich hier ein Erfolgsteam zusammengetan. Darstellerin Patricia Arquette und Produzent Ben Stiller. Die beiden haben zuletzt die Sci-Fi-Serie Severance gedreht. Eine faszinierend fokussierte Dystopie über Work-Life-Balance. High Desert ist genau das Gegenteil davon. Die Serie wechselt ihr Genre so oft wie Peggy ihre Tabletten. Mal ist sie bissige Comedy, mal Familiendrama, mal ein surrealer Drogentrip. Dazu hat sie optisch diesen Retro-Charme, den man kürzlich auch bei Pokerface sehen konnte. Eine absurde Mischung jedenfalls, die mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber genau das ist der Reiz daran. Denn High Desert ist weniger ein Krimi als eine Charakterstudie. Und Patricia Arquette schafft es, diese Peggy glaubhaft zu spielen. Auch wenn ihr mal wieder jemand mit einem abgeschnittenen Nippel droht oder wenn ihr aus dem Nichts eine Doppelgängerin ihrer Mutter begegnet. Fehlt nur noch ein angemessener Titel für die Serie. Wie wäre es mit dem hier? Peggy. Funktioniert bei den männlichen Ermittlern doch auch.
High Desert, zu sehen bei Apple und Tiny Beautiful Things bei Disney+. Simone Schlosser stellte diese beiden neuen Serien vor und Hans von Trotha schaute in die Feuilletons vom 16. Mai.
Der Tag danach, titelt das Süddeutsche Feuilleton. Gemeint ist der Tag nach der Türkeiwahl. In der FAZ schreibt Karin Krüger über türkische Schriftsteller und die Schicksalswahl. Hoffnung ist da der zentrale Begriff, daran klammern sich jetzt viele, so Karin Krüger. Hoffnung ist kein leeres Wort für Yavuz Ekinici, meint sie. Ein Buch des türkisch-kurdischen Schriftstellers wurde kürzlich wegen angeblicher Terrorpropaganda konfisziert und eher wegen eines Tweets zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Am Morgen nach dem Urnengang in der Türkei meldete er sich aus Istanbul. »Ich hatte von einem Land geträumt, in dem es keine Beute und keine Jäger mehr gibt«, schreibt er, »aber heute bin ich mit dem beklemmenden Gefühl aufgewacht, Beute zu sein. Anstatt nun einzelnen Vorwürfe zu machen, sollten wir analysieren, wo wir Fehler gemacht haben. Es bleibt wenig Zeit bis zur Stichwahl. Wir sollten«, schreibt er, »wieder Hoffnung schöpfen.« Auch Burhan Sönmez habe gestern gesagt, er gebe die Hoffnung nicht auf. »Wir leben in einer Gesellschaft, die in der Mitte gespalten ist«, so der Schriftsteller. Die Sprache des Hasses ist nicht förderlich für die Zukunft des politischen und des kulturellen Lebens. Wir sollten weiter für die demokratischen Werte kämpfen und sie etablieren. Es ist deutlich, dass wir ein langes Jahrzehnt vor uns haben. Das sieht Yavuz Baydar auch so. Der Journalist hat allerdings ein Buch mit dem Titel »Die Hoffnung stirbt am Bosporus« geschrieben. In der Süddeutschen macht es kurz. Machen wir uns nichts vor, Erdogan hat die Wahl gewonnen. Wellen des Schocks, auf denen tiefes Trauma und kollektive Depression folgen, sagt er voraus. Eine große Ernüchterung erwartet die türkische Opposition. Das Einzige, was Erdogan jetzt noch aufhalten könne, sei der von ihm selbst verursachte wirtschaftliche Kollaps. Er mag zwar gewonnen haben und das Wahlergebnis als neuen Freibrief dafür verstehen, die Türkei in eine harte Autokratie zu verwandeln, aber er steht vor dem Absturz, wenn ihm die akute Krise über den Kopf wächst. Und alles deutet darauf hin, dass die Entwicklung dem venezolanischen Drehbuch für soziales Elend und Aufstände folgt. Mit anderen Worten, die Dinge müssen noch viel schlimmer werden, bevor sich etwas ändert. Vielleicht, schreibt Baydar noch, wird man einst auf das Jahr 2023 zurückblicken, als das, in dem Atatürks Erbe begraben wurde. Wie steht es in Zeiten wie solchen um die Literatur? Der französische Philosoph Alain Finkielkraut spricht in einem neuen Buch vom Ende der Literatur. Die literarische Perspektive der Dinge, sagte der Welt im Interview, habe immer weniger Platz in unserer Gesellschaft. Literatur, meint der Philosoph, gründet im Individuum. Die postliterarische Zeit aber löst das Individuelle im Allgemeinen auf. Er habe gedacht, die Zeit der politischen Schriftsteller wäre vorbei. Stattdessen, befindet er nun, kommt sie mit noch größerer Wucht zurück. Vielleicht hängt der Blick auf diese Frage in besonderem Maß davon ab, wo man sich gerade befindet. Ob zum Beispiel in Frankreich oder in der Türkei oder in Russland. In der Taz spricht der russische Schriftsteller und Dissident Dmitri Glukhovsky über seinen neuen Roman Outpost, der Aufbruch. Könnte nach Hoffnung klingen, erzählt aber von einem dystopischen, gespaltenen Russland. Glukhovsky ist in Russland als ausländischer Agent eingestuft und lebt seit dem Überfall auf die Ukraine im europäischen Exil. Sprache, sagt er, hat unglaubliche Macht. Wörter bestimmen das Denken. Und in der Welt der Literatur fand in Russland zuletzt ein Prozess der Monopolisierung statt. Der Oligarch Oleg Nowikow kontrolliert mit seinen Verlagen nun mehr als 80% des Literaturmarkts. Die Instrumente, um Literatur weitflächig zu zensieren, hat er also schon. Eigentlich hat die Literatur aber ohnehin keinen großen Einfluss, weil heute nicht mehr viel gelesen wird. Hoffnung? Eine erlernte Hoffnungslosigkeit sieht Dmitri Glukhovsky in Russland am Werk. Ist das auch eine Etappe auf dem Weg ins Finkielkraut'sche Ende der Literatur? Um das herauszufinden, gibt's nur ein Mittel. Mehr lesen.
Die Feuilletons vom 16. Mai mit Hans von Trotha. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und jederzeit als Podcast.